Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener, ich grüße Sie. Wir schauen in die Berliner Wuhlheide. Dort hatten seit dem Wochenende Umweltaktivisten einen Teil des Waldes besetzt. Sie protestierten damit gegen ein Straßenbauprojekt. Jetzt ist das Protestcamp geräumt worden. RBB 24 Inforadio-Reporterin Ann-Christine Schenten hat Einzelheiten.
Mit einem großen Rums fiel gegen 15.30 Uhr das letzte Baumhaus zu Boden. Vorher wurden alle Aktivistinnen und Aktivisten sicher von der Polizei abgeseilt. Mit Kränen und Höhenkletterern waren die angerückt. Laut Polizeisprecherin Anja Dirschke verlief die Räumung insgesamt friedlich.
Wir sind gegen 6 hier in diesen Waldbereich gekommen, haben zunächst Kontakt mit der Versammlungsverantwortlichen aufgenommen, ihr die Verbotsverfügung ausgehändigt und auch erklärt und dann erstmal einen Zeitraum eingeräumt, in dem die ehemaligen Versammlungsteilnehmenden, so muss man es dann ja bezeichnen, hier den Bereich verlassen konnten.
Auch die rund ein Dutzend Aktivisten, die das Camp zunächst nicht freiwillig verlassen wollten, ließen sich nach und nach von der Polizei aus den Baumhäusern bringen. In 5 bis 6 Metern Höhe leistete niemand Widerstand. Die Aktivisten hatten am Morgen noch einen Eilantrag gegen die Räumung eingereicht. Dieser wurde aber am Nachmittag abgelehnt. Entsprechend frustriert zeigten sich die Aktivisten nach der Räumung.
Ich glaube, wir sind alle traurig auf jeden Fall. Und wir sind auch wütend darüber, dass es so abgelaufen ist, darüber, dass unsere Versammlung verboten wurde, ohne eine Möglichkeit, unsere Versammlung weiter durchzuführen, Auflagen anders zu behandeln. Wir waren immer zur Kooperation bereit, wir waren zu Gesprächen bereit und das wurde hier nicht angenommen. Wir wurden einfach geräumt, das macht uns wütend, das macht uns traurig und gleichzeitig war es aber auch eine wunderschöne Besetzung.
Die tangentiale Verbindung Ost, der Bau der Schnellstraße durch die Wuhlheide, ist noch nicht beschlossene Sache. In diesem Sommer soll erst mit dem Plan feststellen, für einen möglichen Bau gestartet werden. Die Aktivisten wollten ersten konkreten Schritten mit der Wuhlheide-Besetzung zuvorkommen und wollen nun auch nach der Räumung weitermachen.
Auf jeden Fall ist es nicht vorbei. Solange diese Straße hier in Planung ist, gibt es immer Menschen, die sich dagegen stellen werden. Und wir hoffen auch, mit diesen Besetzungen einen Beitrag dazu geleistet zu haben, AnwohnerInnen zu vernetzen, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. So viele Menschen kamen an und waren auch so, davon wussten wir gar nichts. Deswegen, es geht weiter.
Die Berliner CDU und SPD wollen an der tangentialen Verbindung Ost festhalten. Ein Baustart ist aber frühestens für 2026 angesetzt.
Soweit aus der Wuhlheide, RBB 24 Inforadio-Reporterin Ann-Christine Schenten. Die Entscheidung des Berliner Verfassungsgerichtshofs über die Wiederholungswahlen vom 12. Februar bleibt bestehen. Das Bundesverfassungsgericht hat das jetzt ausführlich begründet. Mit der alleinigen Zuständigkeit der Länder für das Wahlrecht und das Wahlprüfungsverfahren. Aus der landespolitischen Redaktion mit Einzelheiten dazu Christoph Reinhardt.
Im Frühjahr hatten die Kläger versucht, die Wiederholungswahlen mit einem Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht doch noch zu stoppen. Aber die Karlsruher Richter lehnten das ab, zunächst ohne Begründung. Die lieferte das Gericht nun schriftlich nach und erklärte gleich mit, warum nicht nur der Eilantrag, sondern auch die ganze Verfassungsbeschwerde nicht statthaft sei. Das wichtigste Argument der Bundesrichter, der Föderalismus. Das Grundgesetz gewähre den Ländern eigene Verfassungsbereiche, darunter auch das Wahlrecht. Zwar müssen dabei alle Länder die gemeinsamen demokratischen Grundsätze einhalten, wie sie im Grundgesetz stehen, und zum Beispiel festlegen, wer abschließend über Wahlbeschwerden entscheidet. In Berlin ist dies der Verfassungsgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht sei keine zweite Instanz über den Landesverfassungsgerichten, so die Selbsteinschätzung der Karlsruher Richter. Schon gar nicht in Einzelfällen wie der für ungültig erklärten Wahl vom September 21. Etwas anderes sei es, wenn es andauernd und systematisch Abweichungen von den demokratischen Normen gebe. Hier aber fanden die Karlsruher Richter nichts zu beanstanden. Weder im Berliner Wahlrecht noch im Wahlprüfungsverfahren oder beim Vorgehen des Gerichts bzw. dessen Besetzung. Dass die Karlsruher Richter dies im immer noch offenen Hauptsacheverfahren noch anders sehen, ist nicht zu erwarten. Die Entscheidung für die Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhaus- und Bezirkswahlen kann nicht mehr überprüft werden. Mit den zugrunde liegenden Wahlfehlern im September 21 beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht aber trotzdem in einer anderen Rolle. Denn die langen Schlangen, fehlende Stimmzettel und lange Öffnungszeiten beeinträchtigten auch die parallel stattfindende Bundestagswahl. Nach zahlreichen Einsprüchen hatte der Bundestag im November beschlossen, die Wahl in 431 Berliner Wahlbezirken zu wiederholen. Nach dem Bundesrecht entscheidet darüber abschließend das Bundesverfassungsgericht. Derzeit seien noch mehrere Verfahren in Karlsruhe anhängig, bestätigte der Sprecher des Gerichts. Die Bearbeitung dauere noch an. Wann mit der Entscheidung zu rechnen ist, sei derzeit nicht absehbar.
Informationen von Christoph Reinhardt waren das. Pfiffe und Buhrufe beim Hissen der Regenbogenfahne am Landtag in Potsdam gegen die AfD-Landesvorsitzende Birgit Bessin. Denn diese wollte dort unbedingt sprechen zum Internationalen Tag gegen Homophobie und Transfeindlichkeit. Ausgerechnet eine Vertreterin einer Partei, die von Gender-Gaga redet. Doch zu der Rede ist es nicht gekommen, hat unser landespolitischer Reporter Nico Hecht miterlebt.
Hau ab, halt es Birgit Bessin im Landtagshof in Potsdam entgegen. Gut 100 Gäste waren gekommen, mit Regenbogentüchern, Fahnen oder schrill bemalt und so laut, dass die AfD-Abgeordnete und Landesparteichefin nicht reden konnte. Danach kritisiert die gleichstellungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion Christi Augustin Bessin scharf dafür, bei diesem Aktionstag gegen Diskriminierung überhaupt sprechen zu wollen.
Weil immer wieder die Botschaften übermittelt werden, gerade auch von der AfD, von der Minderheit, die eine heterosexuelle Mehrheit ja bedrohen würde, von kranken Wahnvorstellungen, die ja mit dem Genderwahnsinn einhergehen. Und daher ist es wichtig, nicht nur heute ein klares Bekenntnis gegen Diskriminierung zu setzen.
Die queere Community hatte schon im Vorfeld kritisiert, dass Bessin reden würde und Protest angekündigt. Bei Gedenktagen im Landtag sind alle Fraktionen nacheinander an der Reihe, Redner zu stellen, diesmal die AfD. Aber heute passe das gar nicht, sagt Schwester Dominique, so nennt sich der schwule Mann, der heute als queere, pink geschminkte Nonne am Landtag war. Dass die AfD-Landesvorsitzende nichts gegen Schwule, Lesben oder Transmenschen hätte, dürfe man so offiziell nicht stehen lassen, sagt sie.
Hier ist eine Grenze und Stopp und Halt, so geht es nicht weiter und im Zweifelsfall auch dementsprechend etwas entgegentreten. Wenn es eine Lüge gibt, muss man es halt auch so benennen. Das ist auch Meinungsfreiheit.
Bessin selber kommentiert die Verhinderung ihrer Rede auf Social-Media-Kanälen mit »So geht Ausgrenzung«. Diskriminierungsvorwürfe weist sie zurück.
Sie wissen ja selbst, dass wir eine Bundessprecherin haben, die auch mit einer Frau zusammenlebt. Und Frau Weidel hat ein super Standing bei uns innerhalb der Partei, auch hier in Brandenburg. Also weshalb sollten wir da gegen sein?
Fast ein Saxophon-Kommentar der Festkapelle. Deutlicher wird Marie Schäffer von Bündnis 90 Die Grünen. Sie erinnert, dass die AfD im Landtag mehrfach beantragt hat, alle Unterstützung für queere Projekte zu streichen. Dass gerade Bessin erklärte, dass Förderungen von queeren Familien heteronormativen als Herabwürdigung erscheinen müsse.
Wer so redet, der akzeptiert eben nicht unterschiedliche Lebensweisen, sondern der versucht, durch Sprache die Grundlage für eine Abwertung, für eine Ausgrenzung zu legen. Und wir wissen aus der deutschen Geschichte, dass Sprache eben auch immer die Grundlage am Ende für Gewalt ist.
Bleibt das Rotationsverfahren für Redner bei Gedenktagen am Landtag. Heute gab es viele, die meinen, da sollte man noch mal über eine bessere Regelung nachdenken.
Soweit aus Potsdam, unser landespolitischer Reporter Nico Hecht. Feiertag am Donnerstag bedeutet vielerorts, die Grillsaison wird eröffnet. Für viele Berliner Grünanlagen bedeutet das wiederum vor allem jede Menge Restmüll. Und um den zu reduzieren, will der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg jetzt, Achtung, nicht mehr, sondern weniger Mülleimer aufstellen. Wie das funktionieren soll und was die Besucher des Görlitzer Parks in Kreuzberg davon halten, rbb24-Inforadio-Reporter Markus Streim hat sich umgehört.
Auf immer mehr Müll mit zusätzlichen Mülleimern zu reagieren, kann nicht die Lösung sein, so Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann. Die Grünpolitikerin will mit einer Reduzierung der Abfallbehälter für mehr Eigenverantwortung sorgen. Besucher im Görlitzer Park können dieser Logik nicht folgen.
Da sehe ich im Moment irgendwie ganz wenig Sinn drin. Ich habe das Gefühl, die Leute schmeißen ihren Müll im Park, auf den Rasen, auf die Straße.
Es fehlen eigentlich Mülleimer. Ich sehe das immer, wenn ich montags morgens mit den Hunden gehe, dann sind die Mülleimer voll. Da ist Bedarf.
Ich komme aus Mannheim und da kann man das sehr, sehr gut sehen. In Heidelberg gibt es Mülleimer auf der Neckarwiese, also so ein Platz, wo man sich trifft, wie vielleicht hier in Görlitzer Park. Da wird einfach regelmäßig entsorgt und da ist es sauber. Dann gehst du nach Mannheim, da sind keine öffentlichen Toiletten, da pisst jeder in die Büsche, auf gut Deutsch. Da ist dreckig, da gibt es keine Mülleimer, da lassen die Leute ihren Scheiß halt einfach liegen, weil es voll der Stress ist, den mit nach Hause zu nehmen. Also definitiv mehr Mülleimer aufstellen, die regelmäßig leeren, ist doch klar.
Auf dem langen Weg zu Heidelberger Zuständen will sich der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg jetzt offenbar ausprobieren. Mit einem Zero-Waste-Konzept. Statt Plastik und Einweggeschirr, Mehrwegpflicht. Statt Müll in die Tonne, alles wieder mit nach Hause. Große Ideen, die Menschen vermittelt werden müssen, die jetzt schon alles fallen lassen. Das wird schwierig, meinen Parkbesucher.
Ich meine, es müsste eigentlich so sozial verankert sein, wenn ich Müll verursache, packe ich den zusammen und nehme den auch wieder mit. Bei den türkischen Familien sehe ich eigentlich, die räumen ihren Müll zusammen und nehmen das mit nach Hause. Es sind wirklich diese Partytouristen, die kommen. Denen ist das egal. Die leben ja nicht hier.
Das sind Leute, die kein Umweltbewusstsein haben, die das nicht gelernt haben, von klein auf.
Das beginnt in der Kita über die Schule, dass da auch mehr Pflichtprogramm ist.
Also in meinem Kopf kommen jetzt ganz viele Stereotype auf von den sozial schwächeren Schichten, die da einfach weniger Wert drauf legen. Ich glaube, da wäre vielleicht genau dieser Angriffspunkt. Ich stelle mir vor, dass da viel Unzufriedenheit ist auf beiden Seiten.
Skepsis auch im Senat. Die CDU-geführte Umweltverwaltung befürchtet bei weniger Mülleimern mehr illegal entsorgten Abfall. Und auch die Bezirksbürgermeisterin in Friedrichshain-Kreuzberg spricht inzwischen nur noch von einem Pilotprojekt in einem begrenzten Bereich.
Weniger Müll durch weniger Mülleimer, darf man gespannt sein, ob das Konzept aufgeht. Der Bericht war von Markus Streim. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt es auch als Podcast und den können Sie abonnieren, wenn Sie mögen. Zum Beispiel in der RBB24 Inforadio App oder in der ARD Audiothek.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.